Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 23 und 24 der 59. Sure, der Sure Haschr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die eindrucksvoll und geradezu aufrüttelnd auf die allem erhebene heilige Majestät Gottes hinweisen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Er ist Gott, nichts Anzubetendes ist außer ihm. Er, wahrer Herrscher, in dessen Hand alles liegt. Er, der absolut Heilige. Er ist das Heil, der Heilschenkende und auf alles Achtgebende. Er, der Allmächtige, immer da Siegreiche. Souverän, der weit, weitaus erhabener ist, als dass man ihm Gottheiten beigesellen könnte. Er ist Gott, der Schöpfer, der beispiellos und unnachahmlich Erschaffene, Bildende und Gestaltende. Sein sind die besten Namen. Was in den Himmeln und auf Erden ist, lobt und preist ihn. Er ist der Allmächtige, Allwissende.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, Nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Sonntag, dem 25. April 2021, gleich dem 14. Uhr die Behesht 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit einer Reihe unserer Sendung. Wir und unsere Hörer. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Zarif, medizinischer Terrorismus der USA behindert weltweite Impfbemühungen gegen Covid-19. Top-iranischer General. Widerstandsgruppen werden Zionisten zur Besinnung bringen. Nach Raketenangriff. Israelischer Verteidigungsminister droht Palästinensern Vergeltung an. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Zarif. Medizinischer Terrorismus der USA behindert weltweite Impfbemühungen gegen Covid-19. Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif sagte, einseitige Sanktionen und medizinischer Terrorismus durch die Vereinigten Staaten hätten die weltweiten Impfbemühungen behindert und viele Nationen während der Coronavirus-Pandemie auf sich allein gestellt. In einer Twitter-Nachricht am Sonntag forderte Zarif eine Reaktion in der Form globaler Impfung, um der Pandemie entgegenzutreten, bei der weltweit mehr als 3 Millionen Menschen ums Leben gekommen sind. Die weltweiten Impfbemühungen seien jedoch eingeschränkt worden, sei es aufgrund von Sanktionen und medizinischem Terrorismus gegen Iraner oder aus Bosheit gegenüber Palästinensern. Die USA haben einen Impfstoffüberschuss, betonte Zarif. Der iranische Top-Diplomat hat wiederholt die illegalen und einseitigen US-Sanktionen angeprangert, die den Zugang des Landes zu wichtigen medizinischen Hilfsgütern während der Pandemie blockiert haben. Iran bekämpft das hoch ansteckende Virus unter illegalen Sanktionen, die die Vereinigten Staaten gegen das Land verhängt haben, nachdem sie sich vor 3 Jahren von einem von den Vereinten Nationen unterstützten Atomabkommen zwischen Teheran und den großen Weltmächten zurückgezogen hatten. Präsident Hassan Rouhani sagte Anfang dieses Monats, Washington habe Teherans Zugang zu 10 Millionen Dosen eines Coronavirus-Impfstoffs blockiert, indem es die Unternehmen unter Druck gesetzt habe, die die Impfstoffe in Iran transportieren. Top-iranischer General. Widerstandsgruppen werden Zionisten zur Besinnung bringen. Der Vorsitzende der Stabschef der iranischen Streitkräfte, Generalmajor Mohammad Boghedi, sagte, die jüngsten Maßnahmen der Widerstandsbewegungen und ihre künftigen Schritte würden die Zionisten zur Besinnung bringen. Die Zionisten glauben, dass sie das syrische Territorium dauerhaft angreifen und an verschiedenen Orten und in den Meeren Unheil anrichten können, ohne eine Antwort zu erhalten, sagte er am Sonntag vor Reportern. Die in den letzten Tagen ergriffenen Maßnahmen und die künftigen Maßnahmen, die ihre Interessen gefährden, werden sie sicherlich zur Besinnung bringen. Die Zukunft für die Widerstandsfront ist vielversprechend, fügte er hinzu. Oredi machte die Bemerkungen einige Tage, nachdem eine syrische Rakete nicht weiter als 30 Kilometer von Israels empfindlichsten militärischen Nuklearstandort Dimona in der Wüste Negev in den besetzten Gebieten gelandet war. Darüber hinaus haben im Gazastreifen stationierte Widerstandskämpfer am Wochenende fast 40 Raketen in die besetzten Gebiete abgefeuert, wodurch in ganz Israel Alarmsirenen zu hören waren. Borrelli ging auf eine Reihe von Vorfällen in Iran ein, darunter einen Stromausfall in der Urananreicherungsanlage von Natanz sowie Angriffe auf Öltanker in internationalen Gewässern, bei denen Israel im Verdacht steht, eine Rolle gespielt zu haben. Wir werden nichts über die Täter der Vorfälle bekannt geben und wir wissen nicht, wer sie sind, aber die Widerstandsfront wird den Zionisten eine grundlegende Antwort geben, sagte er. Nach Raketenangriff. Israelischer Verteidigungsminister droht Palästinensern Vergeltung an. Nach einem palästinensischen Raketenangriff hat der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz mit Vergeltung gedroht. Laut der israelischen Zeitung Jerusalem Post machte der israelische Kriegsminister Benny Gantz diese Drohung am Samstagabend nach einem Sicherheitstreffen zur Beurteilung der Lage im Gazastreifen. Gantz kündigte Maßnahmen gegen die Gaza-Bewohner in den Bereichen Wirtschaft, Sicherheit und Soziales an und erklärte, die Palästinenser sollten wissen, was auf sie zukäme, wenn sie israelische Gebiete weiter angreifen. Die Armee sei bereit für weitere Spannungen und werde alles tun, um Bedrohungen gegen das israelische Volk abzuwehren. Dem Bericht zufolge glauben israelische Sicherheitsbehörden, dass die Eskalation der Spannungen mit dem Gazastreifen und das Abfeuern von mehr als 40 Raketen in die benachbarten israelischen Gebiete in den letzten zwei Tagen in direktem Zusammenhang mit den Zusammenstößen zwischen den Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften im besetzten Al-Quds Jerusalem steht. Am Sonntagmorgen berichteten israelische Medien, dass in der Grenzstadt Sderot Warnraketen heulten. Eine Rakete sei in der Nähe der dort stationierten Truppen eingeschlagen. Auslöser der jüngsten Proteste der Palästinenser war der Vorwurf an die Polizei, sie habe Muslime von ihren traditionellen abendlichen Zusammenkünften im Fastenmonat Ramadan vor dem Damaskustor abhalten wollen. Es kam dort vor allem rund um die Al-Aqsa-Moschee zu Zusammenstößen zwischen den Sicherheitskräften und den palästinensischen Gläubigern. Ansar al-Nahr-Kämpfer greifen saudische Luftwaffenbasis König Khalid mit Drohnen an. Die Drohneneinheit der jemenitischen Armee und der Volkskomitees haben nach eigenen Angaben erneut die Basis König Khalid in der südsaudischen Provinz Asir angegriffen. Laut Sky News erklärte der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte, General Yahya Saria, am Sonntagmorgen, die jemenitische Armee und Volkskräfte hätten mit einer Rasef K2-Drohne auf die Basis von König Khalid in Khamis Mus'haid gezielt und die Basis sei mit Genauigkeit getroffen worden. Der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte erklärte, dass die Angriffe auf saudische Stützpunkte eine natürliche und rechtliche Reaktion auf die Eskalation der Aggression und die umfassende Belagerung des Jemen seien. Zuvor hatte der Verteidigungsminister der Regierung der Nationalen Rettung, Mohammad Nasser al-Atifi, betont, dass andere Strategien umgesetzt würden, wenn die saudisch geführte Kriegskoalition die Dummheiten und ihre Aggression gegen den Jemen fortsetzen wolle. Saudi-Arabien hat mit Unterstützung der Vereinigten Staaten, der Vereinigten Arabischen Emirate und mehrerer anderer Länder seit März 2015 eine militärische Invasion im Jemen gestartet und eine Luft-, Land- und Seeblockade gegen das Land verhängt. Die Aggression durch Saudi-Arabien und seine Verbündeten im Jemen hat bisher mehr als 17.000 Jemeniten das Leben gekostet, Zehntausende verletzt und Millionen von ihnen vertrieben. Nach Anerkennung des Völkermords. Türkei bestellt US-Botschafter in Ankara ein. Nach Anerkennung des Völkermords an Armenien durch den US-Präsident hat das türkische Außenministerium den amerikanischen Botschafter in Ankara vorgeladen. Mit der Vorladung von David Satterfield bringe das türkische Außenministerium seinen Protest gegen Bidens Äußerungen vom Samstag zum Ausdruck, berichtete die türkische Nachrichtenagentur Anadolu. Man habe dem amerikanischen Botschafter mitgeteilt, dass Ankara die Entscheidung Joe Bidens aufs Schärfste verurteile und es dem US-Präsidenten weder juristisch noch moralisch zustehe, über die Geschichte der Türkei zu urteilen. Am Samstag, dem 24. April, also gestern, dem Jahrestag des Genozids an Armenien, stufte US-Präsident Joe Biden das Massaker an den Armeniern während des Ersten Weltkrieges als Völkermord durch die Türkei ein. Die Türkei bestreitet jedoch den Völkermord und die Inhaftierung und Deportation von Armeniern im Jahr 1915 durch das Osmanische Reich, das nach Angaben der Armenier 1,5 Millionen Tote hinterlassen hat. Das amerikanische Volk ehrt all jene Armenier, die in dem Völkermord, der heute vor 106 Jahren begann, ums Leben gekommen sind, hieß es in einer vom Weißen Haus verbreiteten sogenannten Präsidialproklamation Bidens zum Gedenktag an das Massaker. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kritisierte die Erklärung und sagte, das Thema sei politisiert worden, um vom Dritten für die Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Türkei genutzt zu werden. Putin und Pashinyan beraten über politische Beilegung des Bergkarabach-Konflikts. Der russische Präsident Wladimir Putin und der armenische Premierminister Nikol Pashinyan haben am Samstag telefoniert. Der Pressedienst des Krems sagte heute in einer Erklärung, Putin und Pashinyan hätten telefonisch den Bergkarabach-Konflikt und die Initiative von Erevan zur Beilegung politischer Streitigkeiten im Land erörtert. Während des Telefongesprächs besprachen russische und armenische Verantwortlichen auch die Situation in der umstrittenen Region Bergkarabach. Laut einer Erklärung des Krems äußerten sich beide Seiten zufrieden über den anhaltenden Frieden in dieser Region. Der Ausbau der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern, insbesondere im Energiebereich, war ein weiterer Schwerpunkt der Gespräche zwischen beiden Seiten. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt bei Temperaturen um 23 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 19 Grad, Mashhad 19 Grad, Isfahan 23 Grad, Shiraz 23 Grad und Bandar Abbas 30 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Am Mittwoch hat der Bundestag die Regierungsvorlage zur Verschärfung der Regierungskompetenzen in Sachen Corona-Politik mit den Stimmen der Regierungsmehrheit verabschiedet. Der Unmut in der Gesellschaft wächst, bleibt jedoch machtlos und wird in den großen Medien dauernd und umfassend diskreditiert. Darüber sprachen wir mit dem Bundesvorsitzenden der Partei Die Neue Mitte, Christoph Hörstel. Heute hören Sie den dritten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite pastore.com/de anhören.
Herr Hossel, Sie sagten, dass im Bundestag am Mittwoch ein Beschluss gefasst worden ist, wonach Kinder zweimal pro Woche geimpft werden müssen. Das widerspricht aber
dem. Lieber Schrockli, damit dann nichts. Ich habe mich einmal versprochen, Kinder werden nicht zweimal pro Woche geimpft, sondern wir werden zweimal pro Woche getestet. Das ist ein großer Unterschied. Entschuldigung vielmals.
Können Sie das etwas näher erläutern? Was will damit das Gesetz erreichen?
Die offizielle Erklärung ist, dass wir nur dann die Corona-Pandemie, das will ich kurz erläutern, wir sprechen hier von einer Pandemie, obwohl es eigentlich keine Pandemie ist. Diese Pandemieerklärung beruht auf einem Beschluss der sogenannten Weltgesundheitsorganisation, die nichts anderes als ein korruptes Miteinander bestochener Fachleute ist. Bestochen deshalb, weil nachweislich ist, wie viele Millionen die Bill und Melinda Gates Stiftung in die WHO gesteckt hat. Und das ist deshalb interessant, weil diese Stiftung sich nur zur Hälfte mit dem Geld von dem Windows- und Microsoft-Boss Gates finanziert, zur anderen Hälfte aber durch Warren Buffett, einen weltweit bekannten amerikanischen Multimilliardär und Großfinanzier. Er ist für mich, ich sage das mal so krass und offen, ein führender Vertreter der globalen Finanzmafia, die für viele, viele unschöne politische Entwicklungen auf der Welt verantwortlich zeichnet. Und Bill Gates ist sozusagen der IT-Umsetzer dieser Corona-Fantasie. Ja. Und da hat also im Jahr 2009, nach dem zweiten gescheiterten Versuch des weltweiten Pharmakartells, eine weltweite Impfwelle durchzusetzen, die WHO einfach die Grenzwerte für Pandemie so stark gesenkt, dass klar wurde, dass es jetzt politisch sehr viel einfacher wird, dass man mit ganz geringen Zahlen schon Pandemie schreien kann und kann eine Weltbedrohung ausrufen, obwohl sie nicht da ist. Damals haben weltweit Fachleute protestiert und gesagt, das ist eine unsinnige, vollkommen, wie soll man sagen, fahrlässige Neudefinition dessen, was eine Pandemie ist, nämlich bestimmte Krankheitszahlen, die dann dazu führen, dass man Pandemie ausrufen darf. Aber sie wurden nicht gehört. In Deutschland war das Dr. Stefan Lanka, der auch ein weiterer Kronzeuge ist gegen viele Dinge, die hier jetzt passieren, der eben offiziell davor gewarnt hat. Ich weiß noch, dass ich darüber berichtet habe und habe gesagt, das ist absolut weltfremd. Niemand weiß, was das soll. Heute weiß ich, was das soll. Und ich war einfach nicht genau genug informiert, was ich mir verzeihe, weil in dieser Tiefe sich zu informieren, welche mafiotischen Kreise hinter solchen Machenschaften stecken, ist praktisch für einen einzelnen Menschen, der ich ja immer noch bin, ich habe ja keinen Bürostab oder eine Institution hinter mir, praktisch unmöglich. Und was war passiert als Vorlauf zu dieser Pandemie-Geschichte? 2004 hatten wir weltweit eine Vogelgrippewelle, so hieß es. Eine blanke Erfindung der Pharmaindustrie. Damals schon hat man an viele Regierungen insgesamt Milliarden schon Impfdosen verkauft, auch an die Bundesregierung. Und die mussten dann alle vernichtet werden, weil kein Mensch sich impfen lassen wollte. Das kam einfach nicht an und es fehlte der Zwang sozusagen. Es fehlte der Regierungsdruck und es fehlte der Propagandadruck. 2009 hat man mit der Schweinegrippe weltweit einen neuen Anlauf genommen. Wieder hat die Bundesregierung erheblich eingekauft, ich erinnere eine Zahl von 55 Millionen Impfdosen. Und die Bevölkerung war in guten Teilen schon bereit, den Medienveröffentlichungen diesmal zu glauben und sich impfen zu lassen. Dann passierte ein Public Relations Unfall in Deutschland jedenfalls. Ich kann nur darüber berichten, bei anderen Ländern weiß ich es nicht. Aber bei uns passierte ein Public Relations Unfall so, dass plötzlich laut wurde, dass die damals schon amtierende Bundeskanzlerin Merkel und die Polizei andere Impfdosen und Impfungen bekämen als zum Beispiel die Bundeswehr und die Bevölkerung. Und daraufhin war die Bevölkerung nicht mehr bereit, sich impfen zu lassen, weil sie das Gefühl hatte, wir wissen gar nicht, was wir da eigentlich gespritzt bekommen. Und da ist das gescheitert. Und danach hat man offenbar bei Warren Buffett und Bill Gates und anderen nochmal neu nachgedacht. Interessant eben auch, dass dieses ganze Engagement von Warren Buffett und Bill Gates im Gesundheitssektor weltweit ein Beschluss von 2005 ist, nämlich nach dem Scheitern der ersten versuchten Impfwelle. 2009, nach dem Scheitern der zweiten, hat man eben unter anderem die WHO dazu gebracht, die Pandemie-Definition in der Zahlenhöhe so zu senken, dass man bei jedem lokalen Husten sozusagen so etwas wie eine Pandemie ausrufen könnte, entgegen den Warnungen aller, ich will mal sagen, nicht kartellverbundenen Fachleute. Und das ist die Situation im Stichwort Pandemie. Und jetzt müssen wir zurückkommen zum Thema hier. Und das bedeutet im Prinzip, dass das, was hier den Bevölkerungen gesagt wird, was in den Medien steht, immerzu ist von Pandemie die Rede und man redet von Pandemiebekämpfung, aber man verschweigt diesen Hintergrund und nur so ist erklärlich, dass eben einfach die Totenzahlen nicht stimmen und auch andere Dinge stimmen nicht. Wir haben praktisch keine Zahlen mehr, es gibt keine Grippe mehr. Dann haben wir diese große Ähnlichkeit in den Symptomen zwischen angeblichen Corona-Symptomen und Grippesymptomen. Das ist auffällig für die Menschen. Die finden das komisch. Warum verschwindet denn die Grippe praktisch zu null, wenn es plötzlich Corona gibt? Und Corona ist ein problematisches Konstrukt von Pharmafirmen mit einem interessanten finanziellen Gewinnmodell. Das sind so die Dinge. Aber die Totenzahlen in Deutschland sind eben auch so spannend, dass im ersten Vierteljahr dieses Jahres in einer Voll-Corona-Zeit laut Propaganda und Regierung wir 6% weniger Tote haben als im Schnitt in den Jahren ohne Corona, nämlich erstes Vierteljahr 2020, 2019, 2018. Hier ist eindeutig klar, die Totenzahlen stimmen nicht überein mit dem, was man Pandemie nennen müsste. Sie sinken und wir haben eindeutig, wie soll man sagen, zu viele offiziell erklärte Corona-Tote, weil wir nicht sauber unterscheiden zwischen ist wegen Corona gestorben oder mit, das heißt vielseitig krank und ein Teil davon war auch Corona. Diese Unterscheidung hat der Hamburger Professor Hockerts eingeführt und die ist sehr, sehr hilfreich. Und wir haben eben, ich nenne das ein Bestechungsmodell, wir haben Krankenhäuser, die bekommen eindeutig mehrere tausend Euro ausgezahlt, wenn jemand Corona-tot ist. Das wird offiziell argumentiert, dass ein Corona-Kranker mehr Arbeit macht als normale Kranke und das ist ja auch viel ernster und das ist eine Pandemie. Also kriegen die Geld, wenn jemand an Corona gestorben ist. Die müssen nur ein Kreuzchen machen im Totenschein, dass da auch Corona steht und zack, haben die das Geld. So billig, so einfach ist das. Niemand prüft das nach. Obduktionen, davon rät die Weltgesundheitsorganisation ab, während der führende deutsche Gerichtsmediziner Professor Dr. Klaus Püschel aus Hamburg klar gesagt hat, wer an Corona gestorben ist, das bestimme ich. Das ist ein etwas krasser Spruch, der arrogant klingt, aber tatsächlich sagt er, erst eine Obduktion kann klären, woran ein Mensch gestorben ist. Nichts sonst kann eine Obduktion ersetzen. Und die Obduktionszahlen sind grotesk gering. Und wir haben jetzt schon Beschwerden, auch zum Beispiel aus Mecklenburg-Vorpommern hier in Deutschland, dass eben die Obduktionszahlen die offiziellen Corona-Totenzahlen nicht decken. Weil bei einer bestimmten Säge von Obduktionen, von 18 Obduktionen, waren eben einfach 8 nicht mit Corona in Verbindung gebracht worden. Und das ist schlecht, wenn man eben die offiziellen Zahlen der Corona-Toten so ansieht. Also das sind die ganzen, ganzen großen Schwierigkeiten, die wir haben, wenn sozusagen eine offizielle Regierungspolitik und auch die Medienpolitik, die die Regierungen pushen, wenn ein Ministerpräsident in Deutschland zu schwach ist, in seinen Corona-Maßregelungen und Corona-Beschränkungen, dann beschweren sich die Medien, dass dieser Politiker seinen Job nicht kann und dass man ihn politisch, dass man ihm politisch nicht vertrauen kann, dass es ihm die Menschen egal sind und solche Dinge liest man dann. Und wir haben das bis hin in die Kanzlerkandidaturbestimmung in der Christdemokratischen Partei. Das wird jetzt wirklich krass, weil da die nächste Bundesregierung dann davon abhängt. Und da ist der Nordrhein-Westfale Laschet, der Ministerpräsident, aufgefallen, dass er etwas weniger stark in der Corona-Bekämpfung arbeitet als der Bayer Markus Söder. Und deswegen ist jetzt der Markus Söder der erfolgreichere Kanzlerkandidat im Moment. Und das geht, glaube ich, schlecht aus für Deutschland. Wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Aber gerade heute kommt die Meldung, Laschet sei bei der großen Mehrheit der Unionsanhänger durchgefallen. Mit solchen Umfragen, die garantiert zu den Gefälschten gehören, darüber habe ich ja auch Lebenserfahrungen, die habe ich auch Ihnen schon 1, 2, 3 Mal mitgeteilt in verschiedenen Interviews, wie bei uns Umfragen gefälscht werden. So wird das dann gemacht, ein Ruf, dass Armin Laschet, den vor einigen Monaten eine klare Mehrheit der Unionsmitglieder zum Bundesparteichef der Christdemokratischen Union Deutschlands gewählt hat, plötzlich nicht mehr Kanzlerkandidat geeignet sein soll. Sehr, sehr spannend. Das sind die Umstände, wie wir hier im Moment politisch arbeiten.
Verehrte Hörerfreunde, Aufgrund einiger innerbetrieblicher Probleme wiederholen wir heute die Hörerpostsendung von letzter Woche. Danke für Ihr Verständnis.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wir sind zur Stelle, liebe Hörerfreunde. Und Sie? Schön wäre es natürlich, wenn dies auch bei Ihnen der Fall wäre. Denn was wäre eine Hörerpostsendung ohne Zuhörerinnen und Zuhörer? Wir zählen wie immer auf Sie und freuen uns auf viele volle Plätze in der Hörerrunde. Herzlich willkommen. Wir Muslime hier in Iran befinden uns, wie alle Muslime überall auf der Welt, nun seit einigen Tagen im Fastenmonat Ramadan. Der heilige Fastenmonat ist weltweit eine ganz besondere Zeit für die Muslime und es herrscht eine außergewöhnliche Stimmung in dieser Zeit. Denn, so heißt es in einer unserer Sendungen anlässlich dieses Monats, Gott empfängt seine Diener in diesem Monat liebevoll und großzügig. Dieser Gästeempfang bedeutet aber nicht, dass Gott die Mägen der Gottesdiener füllt, sondern er bedeutet, dass seine Diener in diesem gesegneten Monat durch ihr Fasten, ihre Bittgebete und Anrufungen und andere Formen des Gottdienens im Ramadan innerlich wachsen, ihre schlechten Eigenschaften entwurzeln und stattdessen moralische Vorzüge zur Entfaltung bringen. Wir bedanken uns vielmals für die Grüße zum Ramadan, die uns von unseren Hörern zugeschickt wurden. O.M. Bernd Seiser schrieb, aus Ottenau sende ich freundliche Grüße zum Ramadanbeginn. Und von Paul Gager, unserem Wiener Hörer, hieß es, werte Redaktion, ich wünsche Ihnen einen gesegneten Ramadan sowie eine stärkende Fastenzeit und damit zu den derzeit guten Empfangsbedingungen auf der 7300 kHz in Ostösterreich. Wie jedes Jahr hat unser Freund in Kassel, Stefan Lipsius, die Muslime zu Beginn des Ramadan nicht vergessen, da er beruflich auch in Ländern mit großem Muslimanteil zu tun hat und die Bedeutung dieses Monats für die Muslime kennt. Sehr geehrte Redaktion, liebe Freunde, zum bevorstehenden Beginn des islamischen Fastenmonats Ramadan sende ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Ihrer deutschsprachigen Redaktion in Teheran die herzlichsten Grüße und besten Wünsche für Sie, Ihre Familien und Angehörigen. Die aktuelle Corona-Pandemie wird leider auch dieses Jahr den Ramadan überlagern. Hoffentlich besteht dennoch die sicher begrenzte Möglichkeit zur Zusammenkunft zum gemeinsamen täglichen Fastenbrechen am Abend nach Sonnenuntergang. Jedenfalls wünsche ich Ihnen alles erdenklich Gute. In den bundesdeutschen Medien ist bereits vom Beginn der vierten Corona-Welle in der Islamischen Republik Iran die Rede. Hoffentlich lässt sich dieses Übel bald global irgendwie in den Griff bekommen. Herzliche Grüße und noch einmal alle guten Wünsche. Ihr Stefan Lipsius. Danke sehr, Herr Lipsius. Ja, Corona überschattet auch dieses Jahr wieder den Fastenmonat und das tägliche feierliche Fastenbrechen kann nur sehr begrenzt im Familien- und Verwandtenkreis durchgeführt werden. Das ist bedauerlich, denn diese Gemeinsamkeit hat eine große Bedeutung für die muslimischen Familien. Ihnen weiterhin gute Besserung nach Ihrer Herzoperation. Nochmals herzlichen Dank für die Glückwünsche, liebe Hörerfreunde. Glückwünsche bringen ja die Wertschätzung der Gegenseite zum Ausdruck. Deshalb bedanken wir uns noch lieber dafür. Überhaupt zeigt uns die Post, die hier bei uns eingeht, ja die Wertschätzung, die Sie uns entgegenbringen, liebe Hörerfreunde. Auch wenn es mal länger dauert, bis wieder Post kommt von der Hörerseite. Vor 2 Jahren hatten wir zuletzt Oliver Füller aus Fachbach in der Sendung und heute haben wir auch wieder eine Mail aus Fachbach in Rheinland-Pfalz vorzulesen. Liebe Freunde bei IRIB, ich hoffe, Sie und Ihre Familienangehörigen sind alle wohlauf. Mein Mitgefühl gilt allen, die Opfer der Corona-Pandemie zu beklagen haben und ich wünsche allen Kraft und Trost. Haben Sie herzlichen Dank für die E-Mail mit Grüßen zum Jahreswechsel, über die ich mich sehr gefreut habe. Nachträglich wünsche ich Ihnen zum neuen Jahr nur das Beste. Der Empfang des deutschsprachigen Programms auf der neuen Sommerfrequenz ist zurzeit brauchbar. Mehr Details können Sie dem unten stehenden Empfangsbericht entnehmen. Falls es Ihnen zurzeit möglich sein sollte, Empfangsberichte zu bestätigen, würde ich mich sehr über die Zusendung einer QSL-Karte freuen. Gerüchten zufolge sind die Kurzwellensendungen Ihrer spanischsprachigen Redaktion kürzlich eingestellt worden. Umso mehr hoffe ich, dass die Ausstrahlung der deutschsprachigen Sendungen auf Kurzwelle aus dem Iran noch lange erhalten bleiben. Für die Zukunft wünsche ich Ihnen alles Gute und vor allem eine stabile Gesundheit. Mit freundlichen Grüßen, Oliver Füller. Danke für den Empfangsbericht vom 28. März und Ihre Zeilen und guten Wünsche. Gott sei Dank hat noch niemand aus unserem Mitarbeiterkreis nahestehende Angehörige durch Corona verloren. Wir freuen uns, wieder mal von Ihnen zu hören. Die QSL-Karten sind in der Bearbeitung. Noch sind die Probleme mit dem Versand nicht geklärt. Denn auch in diesem Bereich gibt es Änderungen, die wir zu gegebenen Zeit mitteilen werden. Es gibt diese Woche noch eine Mail nach längerer Pause. Darin heißt es: Sehr geehrte Redaktion in Teheran, ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass ich zuletzt an Sie geschrieben habe, aber ich bin mir sicher, es muss im letzten Jahr gewesen sein. Tja, in der Zeit ist viel passiert. Verschiedene Dinge haben mich davon abgehalten, meinem Hobby so nachzugehen, wie ich es sonst immer tat. Wie dem auch sei, ich freue mich, Ihnen mal wieder einen Empfangsbericht zu schreiben. Letzten Samstag, am 10.04.2021, habe ich auf 7300 kHz Ihre Sendung mit hervorragenden Simpo-Werten von 3x4x4 gehört. Das Programm bestand wie immer aus den Nachrichten. Dort wurde unter anderem darüber berichtet, dass die Impfstofflieferung in die palästinensischen Gebiete verhindert wird. Des Weiteren hörte ich eine Geschichte, bei dem es um ein armes Paar ging. Die Modulation war an diesem Tag besonders gut und klar verständlich. Der Fastenmonat Ramadan hat bereits begonnen. Dennoch wünsche ich Ihnen und allen anderen Muslimen alles Beste für diese Zeit. Beste Grüße von Ihrem Hörerfreund Dejan Bernd. Ein herzlicher Dank geht hiermit an unseren wohl jüngsten Hörerfreund Dejan Bernd. Schön, dass Sie sich mal wieder gemeldet haben und uns gut empfangen können. Wir hoffen, dass das, was Sie eine Zeit lang vom Kurzwellenhobby abgehalten hat, nichts allzu Unangenehmes war. Prima, dass sich nun wohl die Umstände geändert haben. Danke für den Empfangsbericht und die guten Wünsche. Unser Hörerfreund in Pürbaum, Dieter Feltes, hat auch nach der Frequenzumstellung anscheinend wieder kein Glück. Sehr geehrte Damen und Herren, nach längerer Zeit möchte ich wieder an Sie schreiben. Leider ist der Empfang Ihrer Sendungen auch nach der Zeitumstellung nicht gut. Das Musikjournal habe ich mir über das Internet angehört. Mir gefallen die sanften Lieder gut. Rockmusik mag ich nicht. Auch ältere Lieder gefallen mir. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund. Ihr Hörer Dieter Feltes. Mit seinem Sony ICF-SW 7600G konnte Herr Feltes am 6. April leider nur Simpo 24332 bestätigen. Sehr schade. Nun wollen wir unseren heutigen Musiktitel spielen. Das Lied heißt Sajjade. Das ist die Farsi-Bezeichnung für den Gebetsteppich. Mit diesem Lied, gesungen von Masoud Zoberi, wollen wir die Bedeutung des Gottdienens und der Anrufung Gottes im Fastenmonat Ramadan hervorheben. Wir wünschen guten Empfang.
به مستی و جام و می و باده نیست، عبادت به پهنای سجاده نیست. خدایی که من ساده می فهممش، کی میگه پرستیدن ساده نیست؟ چشاتو رو دنیا نبندی یه روز، عبادت به فهمیدن و دیدنه. پرستش اگه کور کورانه شد، یه چیزی مثل بت پرستیدنه. چه اونا که دل میکنن از جهان، چه اونا که خرقه به تن میکنن. درای دلاشون اگه باز نیست، تظاهر به مؤمن شدن میکنن. هر شب دارن اسمشو رو سجاده هاشون صدا میکنن. خدا رو نفهمیده باشن درست، یه جا آخرش اشتباه میکنن. همونا که وقتی بگی از خدا، میگن روی سجادشون دیدنش. چه سخته براشون که بعد از یه عمر بفهمن یه لحظم نفهمیدنش. چه اونا که دل میکنن از جهان، چه اونا که خرقه به تن میکنن. درای دلاشون اگه باز نیست، تظاهر به مؤمن شدن میکنن.
Ganz andere Empfangsbedingungen wie Herr Feltes hat unsere Hörerfreundin Martina Pohl am Bodensee. Das bestätigen ihre Empfangsberichte vom 29. und 31. März sowie vom 2. April. Dazu schrieb sie: Liebes Team von Pars Today, mit Beginn der Sommerzeit sind die Abendsendungen auf 7300 kHz im 41 Meter Band hier mit Simpo-Werten zwischen 3 und 5 zu empfangen. Die Empfangsqualität ist recht gut und Störungen treten meistens nur geringfügig auf. Herzliche Grüße, eure Hörerfreundin Martina. In einer weiteren Mail eine Woche später bezieht sich unsere Hörerfreundin auf die Beantwortung ihrer Frage zur Familie Tavoso. Danke, dass meine Frage in der Hörerpostsendung beantwortet wurde. Selbstverständlich kenne ich die Familie Tavoso nicht persönlich. Im Deutschlandfunk gab es im Jahr 2016 einen Beitrag über Pistazien im Iran. Unter anderem wurde auch über das Geschäft der Familie Tavoso berichtet. Der Vater von Ali Tavoso ist auf einem Foto abgebildet. Er kommt so freundlich rüber. Am liebsten hätten wir in seinem Geschäft eingekauft. Solche Geschäfte mit Produkten aus der Region oder gut hergestellten Lebensmitteln bevorzugen wir auch. Bei uns, etwa 20 Kilometer entfernt von Überlingen, werden im großen Stil Paprika, Auberginen, Gurken und Tomaten angebaut. Es gibt ja auch die Gemüseinsel Reichenau, wo hauptsächlich Salat, Gurken, Tomaten, Fenchel, Paprika, Melonen, Kräuter und so weiter angebaut und in hiesigen Supermärkten verkauft werden, aber auch an kleinen Ständen vor Ort. Viele Grüße vom Bodensee, Martina Pohl. Danke, liebe Hörerfreundin, für Ihre Informationen. Es ist gut, wenn immer mehr Menschen sich auf den Einkauf regionaler Produkte konzentrieren und damit sicherlich zu einer Schonung der Umwelt beitragen und gleichzeitig auch noch die Produzenten in ihrer Region unterstützen. Sehr erfreulich für uns ist auch die Zufriedenheit bezüglich des Empfangs in der Sommerperiode von UM Bernd Seiser. Ich bin mit Ausnahme vom 30. März, wo schlechter Empfang war, mit meist Simpo 34343 oder 343 mal die 3 zufrieden. Bedauerlich halt, dass es nun andere Stammhörer mit schlechterem Empfang betrifft, wie Volker Wilschrei. Ja, das tut uns auch leid. Nach den Mails von Frau Pohl und OM Bernd Seiser bleiben wir noch weiter in Baden-Württemberg, denn zuverlässig, wie immer, ist auch diese Woche wieder eine Mail von unserem Stammhörer Helmut Matt im Breisgau eingegangen, die wir nun vorlesen wollen. Liebe Freunde von IRIB, Pars Today in Teheran, heute sende ich Ihnen meine Empfangsberichte Nummer 2881 bis 2899. Sicher sind Sie schon gespannt zu erfahren, wie Ihre Sendungen nach dem Frequenzwechsel hier im Breisgau zu empfangen sind. Nun, um es kurz zu machen. Wie bereits im vergangenen Sommer lässt die Frequenz 7300 kHz kaum etwas zu wünschen übrig. Mit meiner Loopdach-Antenne kann ich den deutschen Dienst von IRIB Pars Today fast durchgehend in guter bis sehr guter Qualität hören. Die Empfangsberichte sprechen, wie ich denke, für sich. Da an manchen Tagen eine leicht übersteuerte Modulation hörbar war, habe ich mir zum Vergleich einmal ein paar der Sendungen aus dem Online-Archiv angehört und dabei festgestellt, dass die Übersteuerung offensichtlich nicht am Sender entsteht, sondern bereits bei der Aufnahme der Sendung stattgefunden haben müsste. Das heißt, die Sendung wurde mit einem zu starken Pegel aufgenommen. Danke sehr, lieber Herr Matt, für diesen Hinweis, den wir gerne weitergeben. Aber die Mail von unserem Breisgauer Stammhörer geht noch weiter. Leider fehlt mir die Zeit, auf jeden Ihrer Sendebeiträge, der mir gefallen hat, im Detail einzugehen. Ein Programmpunkt verdient aber auf jeden Fall besondere Erwähnung. Sehr philosophisch ging es in der Sendung vom 7. April zu. Ihr Beitrag, »Die Zeit, Gelegenheiten, die nicht zurückkehren«, hat mir sehr gut gefallen. Es war hochinteressant zu hören, aus welchen Denkansätzen heraus die Zusammenhang von Zeit und Sein in der Islamischen Republik Iran betrachtet und interpretiert wird. In Martin Heideggers frühem Werk »Sein und Zeit« definiert sich die Zeit des Daseins im menschlichen Leben aus dem Ereignis des Todes. Der Tod ist es, der den vor dem Dasein liegenden Entscheidungsraum absteckt. Wird der Mensch sich dieser Begrenztheit bewusst, sollte daraus ein Bewusstsein resultieren, dass es wichtig ist, sich der Zeit, die uns zur Verfügung steht, sinnvoll zu nutzen und unser Leben auf die Zeit hin auszurichten und das Leben in eine positive, nutzenstiftende Richtung zu bewegen. Wie viele Möglichkeiten sinnvoller, ja auch schöpferischer Nutzen von Lebenszeit es gibt, wurde in diesem interessanten, zum Nachdenken anregenden Hörbeitrag in vielerlei Facetten beschrieben. Nein, es sind nicht die Sensationen und vielfältigen Ablenkungen unserer ach so modernen Welt, die unsere Zeit mit Sinn erfüllen. Eine sehr treffende Beschreibung der Schwelle, an der Zeit und Ewigkeit sich begegnen, finden wir in einem späten Aufsatz des bereits zitierten Philosophen Martin Heidegger. Diese Worte möchte ich ergänzend hier zitieren. Das Einfache verwahrt das Rätsel des Bleibenden und des Großen. Unvermittelt kehrt es bei den Menschen ein und braucht doch ein langes Gedeihen. Im Unscheinbaren des Immerselben verbirgt es seinen Segen. Die Weite aller gewachsenen Dinge, die um den Feldweg verweilen, spendet Welt. Im Ungesprochenen ihrer Sprache ist Gott erst Gott. Den heutigen Menschen fällt nur noch der Lärm der Apparate, die sie fast für die Stimme Gottes halten, ins Ohr. So wird der Mensch zerstreut und weglos. Den Zerstreuten erscheint das Einfache einförmig, das Einförmige macht überdrüssig. Die Verdrießlichen finden nur noch das Einerlei. Das Einfache ist entflohen. Seine stille Kraft ist versiegt. Der Feldweg. Ganz herzlichen Dank für Ihren wertvollen Beitrag, lieber Herr Matt. Es ist immer wieder gut zu wissen, zu welchen Anregungen unsere Sendungen führen können. Wir würden uns freuen, wenn mehr Hörerfreunde dies dokumentierten. Schwerpunkt für die Zuhörerinnen und Zuhörer sollte der Inhalt unserer Sendungen sein. Das wäre ideal. Wir wollen noch einmal einen Satz aus dem Feldweg von Martin Heidegger aufgreifen, den Herr Matt zitiert hat. Den heutigen Menschen fällt nur noch der Lärm der Apparate, die sie fast für die Stimme Gottes halten, ins Ohr. So wird der Mensch zerstreut und weglos. Heidegger, der schon 45 Jahre tot ist, hat die Apparate der damaligen Zeit als Gefahr für die Menschen angesehen, als Gefahr dafür, dass sie die Menschen vom Weg ablenken, vom eigentlichen Weg. Was würde er wohl heute sagen, wo sich die Technik im Zeitalter des Internets immer schneller verändert und noch viel mehr die Menschen zerstreut und weglos machen kann? Der Islam bietet unter anderem den Fastenmonat Ramadan an, um den Menschen auf den Weg seines Schöpfers zu lenken und die materielle Welt in ihre Schranken zu verweisen. Danke nochmals, Herr Matt, dass Sie uns und unsere Hörer zu solchen Gedankengängen angeregt haben. Wir verbleiben wie immer mit Rode Hoffes. Gott schütze Sie. Bis zum nächsten Sonntag.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars2Day ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Burası Tahran,